Aber das ist ein riesen Leichenauto, es sind vier Leute auf engen Raum, es wird geschossen.
Diese hochtechnische Aufgabe unter Führen, unter Belastung, unter großen Beweglichkeit und Schnelligkeit, das ist das, was mich eigentlich am meisten fasziniert.
Ich habe da schon großen Respekt gehabt und habe den auch nach wie vor noch.
Schauen, wo liegt jetzt eine Schwachstelle vor, wo sind Fehler drin, was gehört repariert, und zwar so, dass auch der taktische Kommandant dann anschließend wieder seinen Auftrag hundertprozentig erfüllen kann.
Und ich habe eigentlich das gemacht, was ich eigentlich immer machen wollte, und bin zurück zum Bundesheer.
Wir haben jetzt noch einen Dreiergolf und versuchen daraus einen Achtergolf zu machen.
Hergehört, der Bundeswehr-Podcast.
Wie fühlt es sich an, mit 55 Tonnen und 1500 PS zu fahren? Wie sicher fühlt man sich eigentlich in einem Panzer? Und was unterscheidet eigentlich einen Panzermechaniker von einem Automechaniker? Hallo und herzlich willkommen beim Bundesheer-Podcast Heer gehört. Mein Name ist Marcel Taschwer und ich freue mich, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid und zuhört. Wir befinden uns gerade beim einzigen Panzerbataillon in ganz Österreich, und zwar dem Panzerbataillon 14 in der Hessenkaserne in Wels. Und das Panzerbataillon 14 charakterisiert sich durch Feuerkraft, Beweglichkeit, Panzerschutz und Führungsstärke. Und genauso würde ich auch meine heutigen Gäste beschreiben. Den Kommandant des Panzerbataillon 14, Oberst Jörg Leudold, Systemingenieur Roland und Panzeraufklärungszugskommandant Matthias. Und in der Vorbesprechung haben wir das schon kurz anklingen lassen, Herr Oberst. Das heißt, diese drei Persönlichkeiten hier sind wirklich essentiell für das Panzerbataillon 14. Wie hast du das gemeint?
Dazu muss man sagen, dass die Panzerwaffe in Österreich ja einmal größer war. Wir hatten ja früher drei Panzerbataillone, jetzt haben wir leider nur mehr eines. Und damit macht es natürlich, gibt es Funktionen, die eigentlich nur einmal in Österreich abgebildet sind. Das sind die drei Herren, die da jetzt auf dem Tisch sitzen. Der Matthias ist mein Aufklärungszugskommandant, den gibt es genau einmal im Panzerbataillon und damit auch nur einmal in Österreich. Der Roland als Systemingenieur Leopard ist die Spinne im Netz, was die Logistik und die Technik angeht, und ist in seiner Arbeit auch einzigartig und in seiner Erfahrung am Kampfpanzer einzigartig. Und es gibt zwar mehrere Bataillonskommandanten, aber in der Waffengattung Kampfpanzer gibt es halt nur das eine, und diese ehrenvolle Aufgabe darf ich jetzt 2019 durchführen.
Herr Oberst, man wird ja nicht als Kommandant geboren. Wie war dein Werdegang?
Mein Werdegang hat klassisch begonnen mit 8 Monaten Grundwehrdienst damals noch. Habe dort mich für die Milizlaufbahn eigentlich entschieden und bin dann studieren gegangen. Da hat mich aber dann unsere erste Tochter überrascht, und damit war das Studium der Geschichte und der Publizistik dann nach 4 Semestern eher beendet. Und ich habe eigentlich das gemacht, was ich eigentlich immer machen wollte, und bin zurück zum Bundesheer. War auf der Arbeitsabwehrschule, habe dort meinen Unteroffizier gemacht, beim Unteroffizierslehrgang Matthias Weinhardt. Bin dann von meinem damaligen Kompaniekommandanten, einem gewissen Generalmajor Frank, damals Oberleutnant Frank, jetzt Generalmajor Frank, mehr oder weniger auf die Miller geschickt worden und gesagt, Leute, Sie machen das. Und bin dann auf die Militärakademie, habe das Vorbereitungssemester bestanden und bin dann zur Kampfpanzerwaffe ausgemustert und war ursprünglich beim Panzerbataillon 10 in Spratzern, habe dort die Funktionen des Zugskommandanten, stellvertretenden Kompaniekommandanten und S2 ausgeführt. Mit Auflösung Panzerbataillon 10 bin ich dann zum Panzerbataillon 14, war dort Kommandant, aber bin hier Kommandant Stabskompanie gewesen, S4, S3, stellvertretender Bataillonskommandant. Und ein gewisser Minister Louis hat mich dann in seiner einwöchigen Amtszeit zum Bataillonskommandanten bestellt, und dieses Amt führe ich seither aus.
Also doch einige Stationen, aber seit der Militärakademie zieht sich dieses Panzerwesen durch. Was ist das Faszinierende daran?
Der Kampfpanzer an sich ist natürlich ein hochtechnisches Gerät mit der Verbindung, wie du schon vorher gesagt hast, der Feuerkraft, des Panzerschutzes und der Beweglichkeit ist es ein ausgezeichnetes Gerät, ist natürlich eine Waffe, ist natürlich eine Durchbruchswaffe, eine Angriffswaffe, hat natürlich sehr martialische Beiklänge, Beigeschmack, aber es ist, für mich war das einfach dann die Wahl des Mittels, dass ich sage, das ist die Waffengattung, die ich wählen möchte, und habe es eigentlich nie bereut, auch wenn dazwischen oft der Kampfpanzer als Dinosaurier verschrieben war und nicht mehr gebraucht wurde. Und wie man sieht, wie wir alle drei am Tisch wissen, wenn man ein bisschen festhält an einem Ziel, dann scheint auch wieder mal die Sonne. Und das ist im Moment so. Und diese hochtechnische Aufgabe unter Führen, unter Belastung, unter großen Beweglichkeit und Schnelligkeit, das ist das, was mich eigentlich am meisten fasziniert.
Also wir sitzen da tatsächlich am Tisch in einem Büro sozusagen des Instandsetzungszuges. Die Sonne strahlt tatsächlich durchs Fenster und ich blicke immer wieder gespannt auf dieses Abzeichen des Panzerbataillon 14, wo in großen gelben Lettern drüber steht Hessen. Was hat es mit diesen Hessen auf sich?
Die Hessen, wir springen zurück ins 18. Jahrhundert. Der Kaiser war der Kaiser, hatte aber kein Geld. Deswegen hat er die Fürsten immer darum bitten müssen, dass ihm Truppen und Regimenter aufstellen. Und 1733 hat der Kaiser an den Kurfürst von Hessen bei Rhein einen Bestallungsbrief geschrieben, so hat das früher geheißen, in dem er auffordert, ein Regiment aufzustellen. Und dieses Regiment war dann, weil im Bundesland Hessen beheimatet, das Hessenregiment, ist in den 1820ern nach Oberösterreich verlegt worden und war seither das oberösterreichische Hausregiment, hat bis 1918 Bestand gehabt und hat immer wieder Nachfolger gehabt in der Ersten Republik und auch in der Zweiten Republik. Und das Panzerbataillon 14 Hessen hat diese Traditionspflege übernommen von 1733 bis heute und daher noch immer der Name Hessen im Wappen und deswegen befinden wir uns auch in der Hessen-Kaserne.
Also du hast es angesprochen, damals kein Geld, jetzt ist ja doch einiges an Budgetmitteln da. Es wird auch nachgerüstet, es wird modernisiert und das bringt mich jetzt zur Spinne im Netz, wie du vorher gesagt hast, zum Roland. Was erwartet uns da eigentlich bei dieser Modernisierung des Kampfpanzers? Und wie kann man sich das vorstellen vielleicht?
Naja, der Kampfpanzer, der in Österreich betrieben wird, diese Grundversion Leopard 2A4, wurde in den 70er Jahren entwickelt, wurde Serien gefertigt mit Beginn 1980. Und Österreich hat da eins von den ersten Losen gekauft, zwar gebraucht von den Holländern, aber das war das dritte Baulos. Und seitdem hat sich bei diesem Kampfpanzer nichts mehr geändert. Die Waffenanlage, die Feuerleitanlage ist so geblieben, wie sie damals gebaut wurde und seitdem gab es keine Veränderungen mehr daran. Mittlerweile haben wir festgestellt, dass dieser Kampfpanzer eigentlich nicht mehr versorgbar ist. Man spricht von Obsoleszenzen. Es gibt verschiedene Bauteile da drinnen, die einfach von den Rüstungsbetrieben nicht mehr nachproduziert werden können. Und stattdessen gibt es eben Ersatzkomponenten, die jetzt verbaut werden. Nur man kann diese Komponenten nicht eins zu eins tauschen, man muss verschiedene Randkomponenten mit zu angreifen und so ergibt sich das, dass der Kampfpanzer als Gesamtes jetzt modernisiert wird.
Ich würde da gerne später nochmal drauf zurückkommen, nämlich auch in Richtung vielleicht künstliche Intelligenz, Touchscreens, was das alles auch in Zukunft bedeutet. Noch ist es aber so, dass ja mehrere Personen gebraucht werden, um diesen Kampfpanzer zu betreiben. Und da schaue ich in deine Richtung, Matthias. Du arbeitest tagtäglich mit dem Kampfpanzer. Für Personen, die jetzt da noch nie drinnen gesessen sind, wie kann man sich das vorstellen?
Ja, das ist schwierig zu sagen. Grundsätzlich ist es natürlich am Anfang ein bisschen ein beengendes Gefühl, weil alles dreht sich, alles bewegt sich. Man muss einmal sich selber finden, mal schauen, wo man hingreifen kann, wo man darf. Also wenn man da anfängt, habe da schon großen Respekt gehabt und habe den auch nach wie vor noch. Wenn man aber dann in die Jahre mit dem Fahrzeug einfach arbeitet, dann lernt man das Fahrzeug relativ gut kennen. Man weiß, wo man hingreift, man weiß, wo man hinsteigt. Man gewöhnt diesen Raum und da ist es auch ganz selten nicht, dass man dann einmal so einen 12-Stunden-Tag auf so ein Fahrzeug verbringt und dann nicht mehr die Probleme damit hat, wie was man sich vielleicht vorher vorstellt. Ja.
Wie viele Personen sind denn in so einem Kampfpanzer?
Also wir sitzen zu viert in so einem Fahrzeug.
Und was haben die für Aufgaben?
Naja, es gibt einerseits einmal den Fahrer, der befindet sich in der Wanne, der ist eher ein bisschen abgeschieden von den anderen, wenn man eher schwerer sieht natürlich, der was das Fahrzeug bewegt. Es gibt dann den Richtschützen, der was für die ganzen Turmsachen, sprich Turm bewegen, schießen, Ziele erkennen, Aufklärungsgeschichten, ja, zuständig ist. Und da gleichzeitig der Stellvertreter dann vom Kommandanten ist. Den Kommandant gibt es, der was das Ganze da drin koordiniert, der was das Fahrzeug führt, der was die Funkgeschichten macht, die Orientierungssachen etc. Und den Ladeschützen natürlich, der was unsere Kanone immer fit hält und schaut, dass man das einsatzbereit ist.
Also in diesem Kampfpanzer kann man sich jetzt vorstellen, die Personen sind ja da sozusagen auf unterschiedlichen Ebenen, wenn man das sogar so will. Also ist jetzt nicht wie in einem Auto, dass die zwei vorne und zwei hinten sitzen. Wie wird da kommuniziert oder sieht man sich gegenseitig oder wie ist da naja, die Interaktion?
Das ist ja so bei uns, der Leopard ist da eigentlich relativ gut aufgebaut. Man sieht, als wenn man jetzt im Kommandantenbereich sitzt, den Richtschützen und den Ladeschützen relativ leicht. Es gibt natürlich bauliche Maßnahmen drinnen, wo man ein bisschen vorbeischauen muss oder sonst was, aber man kann gut kommunizieren. Wie gesagt, der Fahrer ist das Einzige, was ein bisschen abgeschiedener ist. Ansonsten haben wir eine Intercom-Station, wo wir quasi internen Funk haben, was auch gut ist, weil das gleichzeitig unser Gehörschutz ist, weil es ja trotzdem laut ist drinnen. Das heißt, man kommuniziert da mit Masse so, natürlich, wenn das Fahrzeug sich bewegt, aber man kann schon, ich sage jetzt mal, mit den anderen ein bisschen agieren und man sieht es auch. Also das ist, glaube ich, gar nicht so schlecht.
Also du hast es ja gesagt, ich stelle mir das so vor, es ist laut, du hast zwar einen Helm auf, Gehörschutz, man redet miteinander, vielleicht ist dann auch richtig heiß da drinnen oder teilweise kalt, weiß nicht, wird der Panzer geheizt?
Ja, grundsätzlich haben wir Gott sei Dank ein Heizgerät drinnen, das ist im Winter aber recht gut. Es wird manchmal sogar zu heiß, ja, auch wenn es Winter ist. Im Sommer ist es natürlich brachial, also da, wenn man dann vielleicht nur von der Ausrüstung her so hat, dass die das, wenn man schießen ist oder sonst irgendwas, flammende Sachen, das ist schon gescheit stark. Ja. Gut, aber das ist ein riesen Eisenauto, es sind viele Leute auf engen Raum, es wird geschossen, es entstehen da Gase, es entsteht ein Hitz, die ganzen Geräte arbeiten, das ist halt so, das muss man sich machen.
Warum entscheidet man sich dann tatsächlich für diese Funktion?
Naja, für mich war es einfach. Ich komme aus einer Familie, aus einer Panzerfamilie. Für mich war das von Anfang an klar, dass ich in die Panzerei komme und dass ich mir diesen Beruf auch gut anschaue und darum sitze ich auch jetzt vielleicht da, wo ich sitze. Panzerwaffen ist meiner Meinung nach mit nichts anderem zu vergleichen. Ja, das ist ein riesiges Fahrzeug, das ist laut, das ist schnell, das kann viel, ist wirklich beeindruckend und das ist eigentlich das, warum man sagt, man möchte mit dem arbeiten oder wo viele von uns sagen, wir wollen mit dem arbeiten. Und das ist jeder Tag aufs Neue, wenn wir draußen sind, spannend eigentlich. Ja.
Vielleicht kurz einwerfen, was natürlich zu anderen Waffengattungen ist, dass ich als Kommandant, Bataillon, genauso am Kommandantenplatz sitze eines Leopards wie der Matthias als Zugskommandant oder auch wieder Roland gelernter Panzerkommandant ist. Also wir wissen, wovon wir sprechen. Und es ist jetzt nicht so, dass ich irgendein anderes Führungsfahrzeug habe, sondern bei uns sitzen alle am Kampfpanzer. Das heißt, ich sitze genauso am Kampfpanzer, muss meinen Kampfpanzer führen und das Bataillon. Der Matthias muss seinen Kampfpanzer führen und den Zug. Der Kompaniekommandant muss seinen Panzer führen und die Kompanie. Und diese Denke und diese schnelle Funken, dieses schnelle Umsetzen, Gelände, Karte, Feindlagemeldungen, Eigenlagemeldungen und dieses konzertiert Zug, Kompanie, Bataillon zu beherrschen und einer davon zu sein von diesen Panzerkommandanten, das ist, glaube ich, das, was das besonders macht. Und wenn man das einmal miterlebt hat, wie das funktioniert und wie das einen fordert, ja, aber wie das dann wirklich auch einen befriedigen kann, wenn das funktioniert und wenn die Panzer so fordern, wie man will, dann ist das, glaube ich, das, was das Besondere daran ausmacht. Ja, dass ich kann mich nie vom Kampfpanzer lösen. Ich sage, ich fahre jetzt mit meinem Code-Agenten nach, ich mache das schon. Das geht nicht. Ich muss da genauso drin sitzen, genauso wie der Matthias drin sitzt. Und das ist vielleicht ist die Bindung des Kommandanten zu seinem Panzerkommandanten vielleicht auch eine eigene, wenn man halt ganz gleich ist. Ja. Ein anderer Bataillonskommandant ist vielleicht ein bisschen da hinten, würde jetzt kein irgendwas unterstellen, aber diese Gleichheit der Funktionen und auch der Staat muss das können. Alle, die mit mir am Panzer fahren, die ich brauche zum Führen, die müssen ausgebildete Panzerleute sein. Also der muss Richtschütze sein, Ladeschütze sein, der muss Panzerfahrer sein, sonst kann ich ihn nicht brauchen, weil es gibt immer die zweite Position. Das ist nicht nur, dass ich. Der Zugskommandant führt seinen Zug, ich führe mein Bataillon, sondern ich muss alles genauso machen wie alle anderen auch. Und das ist das, was uns vielleicht als ganz speziell macht, als Kampfgemeinschaft.
Da darf ich mir ein paar gleich dranhängen als Techniker, denn während die taktischen Kommandanten das Fahrzeug jetzt aus taktischer Sicht führen und betreiben, sehen wir als Techniker dann unsere Aufgabe darin, dass wir uns in die Taktiker hineinfühlen, schauen, wo liegt jetzt eine Schwachstelle vor, wo sind Fehler drin, was gehört repariert und zwar so, dass auch der taktische Kommandant dann anschließend wieder seinen Auftrag hundertprozentig erfüllen kann. Das heißt, ich bin auch im Bereich der Truppe viel und dauernd und gerne unterwegs, ja, um mit den Kommandanten auch mitfühlen zu können, aber auch den einzelnen Crewsoldaten.
Aber das heißt ja, Roland, weil es der Jörg gerade angesprochen hat, du warst früher selber Panzerkommandant und jetzt Systemingenieur. Was ist spannender?
Beides eigentlich spannend, ja. Naja, ich war kurze Zeit Panzerkommandant, eigentlich nur ein paar Tage. Meine Ausbildung schaut so aus, ich habe nach meiner HTL-Matura als Maschinenbauer mich sowieso für Waffentechnik interessiert. Allerdings bin ich zuerst zur Fliegerabwehr gekommen, als dann die Panzer gekauft wurden, die Kampfpanzer Leoparden dann österreichischen Boden gesehen haben, habe ich mich versetzen lassen, dann zum Panzerbataillon 14, habe dort den Weg des Waffentechnikers eingeschlagen, habe dann längere Zeit auch am Leopard repariert als Waffentechniker, und da sieht man dann schon, was die Kommandanten vorne brauchen, wie dringend es ist und wie schnell dann das gehen muss, dass der Panzer wieder fährt. Diese Erfahrung habe ich da gesammelt und habe sie auch mitgenommen. Der damalige S4 dieser 4. Brigade, der jetzige Oberst Kaser, Kommandant des Heereslogistikzentrums, der wurde Kommandant des HLOKZ und hat mich dann in dieser Hinsicht auch mitgenommen von der Brigade, vom Panzerbataillon 14 in das HLOKZ. Und da habe ich dann quasi mehr oder weniger den Weg des Systemingenieurs eingeschlagen. Ich konnte alle meine Erfahrungen, die ich so gesammelt habe, und auch meine Ausbildung auch zu 100% umsetzen und noch mehr.
Und was macht den Beruf jetzt gerade für dich dann so spannend, dass du wieder tagtäglich so das Interesse hast, da am Kampfpanzer zu arbeiten?
Das Spannende und Interessante daran ist, dass man immer wieder versucht, alle Fahrzeuge zu einem bestmöglichen Einsatzbereitschaft zu bringen. Das ist die tägliche Herausforderung. Man kämpft mit Ersatzteilen, die nicht schnell genug geliefert werden. Man kämpft mit altem Gerät, das Fehler hat, die wir jetzt noch nicht bisher gekannt haben. Ja. Aber trotzdem schaffen wir es immer wieder, Fahrzeuge einsatzbereit zu bekommen, die der Bataillonskommandant und seine Männer dann brauchen können.
Du hast das ältere oder altes Gerät bereits angesprochen, jetzt wird ja modernisiert. Kann man das am Laien teilweise, der vielleicht mit dem Kampfpanzer wenig zu tun hat, erklären, was sich jetzt tatsächlich ändert?
Ja, ich vergleiche das immer so, wir haben jetzt noch einen Dreiergolf und versuchen daraus einen Achtergolf zu machen. Ja? Was wird modernisiert? Ja, verschiedene alte Instrumente, so Anzeigegeräte, die noch Rundinstrumente mit Zeiger sind, die verschwinden. Wir werden zeitgemäß diese auch mit Touchscreen-Displays ausstatten. Wir bekommen verschiedene Bedienelemente, die viel schneller funktionieren. Die haben teilweise auch Software drin und die kann man viel einfacher programmieren. Man kann viel einfacher Einstellmaßnahmen damit machen und ja, es wird leichter.
Ich schaue jetzt in Richtung Matthias und Roland. Wie eng ist bei euch die Zusammenarbeit, dass natürlich das, was vielleicht der Bedarf am Kampfpanzer ist von dir, Matthias, auch tatsächlich technisch dann von dir, Roland, so umgesetzt wird? Wie arbeitet ihr da zusammen?
Also, wenn ich auch einmal kann, der Bedarf ist momentan immer sehr, sehr hoch. Also, es ist nahezu bei jeder Verlegung. Ist irgendwas unvorhergesehen, ist oft, ja, oder ja, eigentlich unvorhergesehen, wo die Instandsetzung in welcher Form auch immer ganz, ganz, ganz wichtig ist. Wir haben sehr, sehr viele Fahrzeuge, es sind derzeit sogar alle vier von mir beim HLOKZ, und da werden die quasi gerichtet und befristet und so weiter und so fort. Also ich konnte mir an keine Verlegung erinnern, wo man nicht sehr, sehr viel auf diese Geschichte zurückgreifen müssen. Also,
nachdem wir alle miteinander an einem Standort sind und wir uns einander bei jeder Gelegenheit treffen, spätestens beim Mittagessen dann, da kommuniziert man dann das eine oder andere Problem. Ja, nicht nur beim Mittagessen, sondern auch so zwischendurch. Und ja, man geht aktiv aufeinander zu. Ich sage immer, ich als Systemingenieur betreibe da proaktives Systemmanagement und Systembetreuung. Ja, ich bin bei der Truppe, frage ab und zu durch und nach, wo es momentan liegt und krankt, und versucht dann logistisch auch eine Lösung herbeizuführen. Ja. Es ist ja nicht immer alles mit Hammer zu richten, man kann das eine oder andere auch durch schnelle Maßnahmen, durch ein Telefonat dann abklären und versucht dann, wie gesagt, diese Männer da zu unterstützen. Ja.
Ich möchte nur ganz kurz einwerfen, das ist jetzt nicht nur auch Instandsetzung, weil ich das vorher jetzt gerade so gesagt habe, sondern das sind unter anderem auch Dinge, die uns das Leben vielleicht erleichtern, ja, das zusätzliche Kästen sind, Verstaumöglichkeiten etc. Also das ist nicht nur weil Schaden, sondern da wird ganz viele andere Sachen natürlich auch gemacht, um uns draußen das zu erleichtern.
Also an der Stelle kann ich vielleicht einmal kurz einwerfen, wer noch nie in einem Kampfpanzer gesessen ist, der hat ja immer am Tag der offenen Tür oder auch wie jetzt dann am Nationalfeiertag die Möglichkeit, sich den Kampfpanzer mal anzuschauen, tatsächlich mit der Crew auch zu sprechen. Und das wird ja bisher immer sehr gut angenommen und ist ein absolutes Highlight.
Weil nicht nur in Wien, sondern auch in Salzburg.
Ausgezeichnet.
An zwei Standorten.
Wie schafft man da ein bisschen die Waage zwischen Einsätzen machen, Öffentlichkeitsarbeit, dazwischen eine Instandsetzung, da schon in Richtung des Kommandanten? Weil das
also wir natürlich würden wir alle miteinander viel lieber und öfter in Ansteig, in Munster, auf allen möglichen Übungsplätzen sein, Grafen, wir, egal wie sie heißen, und würden oder an den Simulationen, Führungssimulator, Simulationssystem in Zuwachsing, würden wir gern mehr Zeit verbringen. Die Zeit, die wir dort verbringen, versuchen wir bestmöglich zu nutzen. Nehmen auch alle Möglichkeiten der Simulation wahr. Geländebesprechungen, Simulationen, Echtübungen, das ist immer so ein Dreiklang. Und ansonsten sind wir halt so wie jeder Verband des österreichischen Bundesheeres natürlich auch gebunden mit anderen Aufgaben wie Assistenzeinsätzen. Wir waren heuer im zweiten Quartal in Burgenland, wir sind jetzt im vierten Quartal im Assistenzeinsatz in Wien. Wir haben natürlich die Aufgabe, Grundverdiener auszubilden, nicht nur für uns, sondern auch für andere Verbände, für das Militärkommando Oberösterreich. Und so schauen wir eben, dass wir trotzdem möglichst viele Punkte bringen, wo wir am Panzer sitzen. Ganz wichtig sind da die internationalen Kooperationen. Wir haben einen Partner beim Panzerbataillon 104 im Fremd. Das ist ein deutsches Panzerbataillon, mit dem seit über 25 Jahren eine Partnerschaft besteht, wo wir immer wieder, also alle zwei Jahre, mit den Deutschen gemeinsam üben. Und diese Übungen sind dann immer der Ankerpunkt, wo wir hinarbeiten, dass wir dann dort gut performen. Nächstes Jahr werden wir ins Gefechtsübungszentrum fahren mit Teilen des Panzerbataillons. Wir haben aber auch derzeit laufend die Ausbildung der tschechischen und der ungarischen Streitkräfte, die den A4 angeschafft haben. Wir haben auch ständig eine Ausbildung und das ist ein ständiges Kommen und Gehen, die sind sehr oft bei uns. Wir tauschen uns mit denen aus und haben jetzt beide, sowohl die Ungarn als auch die Tschechen, zur nächsten Großübung. 4. Panzergrenadierbrigade gemeinsam mit der Militärakademie im Juni 25 eingeladen. Und so versuchen wir uns halt möglichst viel Freiräume zu schaffen, wo wir am Panzer sitzen und diese Zeit dann bestmöglich zu nutzen.
Das Internationale ist bereits angesprochen worden. Ihr habt ja 2017 die Tank Challenge gewonnen in Deutschland. Ich schaue da zu dir rüber, Matthias. Also erstens einmal, was wurde da geleistet, damit ihr Erste geworden seid und wie war das so emotional?
Also ich sage einmal vorweg, ich war Fahrer in dem Szenario. Ja. Also es hat natürlich jeder zusammenhelfen müssen. Das war eine super tolle Partie, was wir da gehabt haben. Durch die Bank, also das war jetzt nicht eine Kompanie, sondern wir haben es im ganzen Bataillon einfach zusammengetragen, was gegangen ist und haben wirklich, wirklich viel geübt und trainiert und haben natürlich auch Kommandanten gehabt, die was sie da sehr bemüht haben, dass wir da alles kriegen und dass wir wirklich das völlig ausschöpfen können. Das haben wir auch gemacht. Wir sind da mit sehr gemischten Gefühlen eigentlich rausgefahren. Man sagt, Österreich ist jetzt nicht groß, wir haben jetzt Gerät. Trotzdem ist das eine relativ große Sache, aber schauen wir uns das einmal an. Und es hat sich dann nach der Findungsphase und nach den ersten paar Sachen, was dort einfach gefordert waren, ausgestellt, dass wir eigentlich sehr, sehr gut aufgestellt waren und dabei sind. Das hat sich dann durch den ganzen Wettbewerb eigentlich so gezogen, dass wir in den insgesamt zwei Wochen, was wir da oben waren, sehr, sehr, sehr gut abgeschnitten haben und eigentlich schon gewusst haben, bevor das Ende da war, dass wir das wahrscheinlich auch schupfen werden. Und war natürlich ein super tolles Gefühl, wenn man da international bestätigt wird, als jedes Besatzungsmitglied, ja, dass man seine Arbeit einfach gut macht. Ja.
Genau. Was waren da die Herausforderungen oder was waren die einzelnen Stationen, die man da durchlaufen hat
müssen? Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie viele Stationen an der Zahl das waren. Es war aber durchwegs bunt gemischt. Also wir haben Angriffsschüsse gehabt, wir haben Verteidigungsschüsse gehabt, wir haben Entfernungsermittlungen gehabt ohne Laser und Co. Wir haben Infanterie, Waffenschießen, Pistolenschießen, Instandsetzungskettenrisse simuliert, Sahneinlagen, also wirklich sehr, sehr großes Spektrum eigentlich. Natürlich war das alles eher panzerlastig, kampfpanzerlastig, aber alles, was man irgendwo so brauchen kann, haben wir dort in Wirklichkeit abgehandelt. Ja.
Also ihr habt es im ersten Jahr gewonnen, ich glaube im Jahr darauf dann wieder am Stockerl.
Dritter Platz war
das. Dritter Platz.
Genau.
Nimmt man da jetzt wieder dann teil oder wann findet das nächste Mal statt? Wann gibt es die nächste Medaille oder Pokal?
Dazu muss man sagen, das hat dann einige Jahre gedauert und ist eingestellt worden. Covid war da ein ganz großer Hänger. Dann natürlich jetzt der Beginn des Krieges in der Ukraine, wo man alles andere zu tun gehabt hat, als einen Wettbewerb zu fahren, wenn man die Ukrainer ausgebildet hat. Es ist für nächstes Jahr eine geplant, bei der wir aber nicht teilnehmen werden, weil wir einen, wenn man selber Grundverdiener haben. Und wenn wir natürlich jetzt sagen müssen, wir haben schon 18 Stück, du verbesserst mich, Roland, 18 sind es?
18.
18 Stück abgesteuert am KNDS zur Nutzungsverlängerung und das wird jedes Monat halt weniger. Und jetzt schauen wir halt, dass wir wissen, was wir nächstes Jahr vorhaben, dafür haben wir die Panzer noch. Und so ein zusätzliches Ding wird natürlich fordern. Und deswegen werden wir Beobachter sein, eventuell gemeinsam mit unserem deutschen Partner Panzer 104 die eine oder andere Station betreiben, was für uns auch sehr spannend ist, wenn die jede Nation zu uns kommt und bei uns performt und es eben auch was Sache ist. Und ein Wiedereinstieg wird dann erst sein, wenn wir den Nutzungsverlängerungspanzer mit 2027 im Griff haben. Dann können wir darüber reden, dass wir wieder rausfahren zum 10-jährigen Jubiläum, dann holen wir uns die nächste.
Den nächsten Pokal.
Ja.
Also 18 Panzer werden gerade modernisiert. Roland, ich schaue in deine Richtung und ich habe es vorher schon mal angeteasert. Welche Rolle spielt künstliche Intelligenz dabei?
Künstliche Intelligenz spielt derzeit noch keine Rolle bei der Modernisierung, weil das überhaupt noch kein Thema ist bei diversen Modernisierungsvorgängen der Firma KNDS. Bei Neuentwicklungen schon, aber in diesem Programm sind wir nicht. Da sind wir nicht dran.
Also das heißt, es liegt auch noch sehr viel natürlich an den handelnden Personen, wie wir vorher gehört haben, 4 Personen im Kampfpanzer. Matthias, was sind da so Fähigkeiten oder Fertigkeiten, die jemand mitbringen sollte, um dann tatsächlich in diesem Team auch mitzuwirken oder auch bestehen zu können?
Naja, im Grunde ist es so, dass jeder, der das machen möchte, glaube ich, das auch schaffen kann. Also das ist jetzt einfach, wenn man auf engeren Raum mit Leuten gut kann, dann ist die Grundvoraussetzung, sage ich jetzt schon mal, gegeben. Ja. Ansonsten kann das jeder werden. Wir bilden das aus mit bestem Wissen und Gewissen. Wir richten die Leute so zusammen, dass wir damit arbeiten können, dass wir als Team arbeiten können. Und in der Regel ist es so, wenn das in diesen paar Wochen über die Bühne geht, und selbst wenn das, also wurscht jetzt Kundediener oder Kader, ja, man wächst da als Besatzung und als Zug sehr, sehr gut zusammen. Und ich würde meinen, es ist fast der Kundedienst ein bisschen zu knapp mit 6 Monaten. Aber wenn die 6 Monate um sind, sind die Burschen so weit, dass man sagt, mit denen kann man echt wirklich gut was machen. Ja.
Macht es eigentlich einen Unterschied, ob man jetzt im Gelände unterwegs ist mit dem Fahrzeug oder auf der Straße? Also einerseits vielleicht technisch von Belag her, andererseits dann tatsächlich in die Richtung, dass ich sage, was ist spannender, ja? Auf der Straße fahren, im Gelände fahren, was ist überraschender teilweise?
Ja? Naja, also auf der Straße ist es, wir haben Autobahngeschichten schon gehabt, wenn wir von A nach B fahren, ja, das ist aber jetzt unspektakulär, abgesehen davon, dass halt die Leute natürlich schauen. Ich bewege mich auf jeden Fall lieber im Gelände, es ist auch, das würde mir wahrscheinlich jeder bestätigen, ja. Es ist zum Fahren erstens einmal besser und wir bewegen sich halt einfach in einem Gelände. Also die Straße ist jetzt nicht unser Kerngeschichte, hätte ich gesagt.
Jetzt stell mir vor, wenn ich mit dem Auto auf der Straße fahre, bin ich ja recht sicher unterwegs, ich habe mein Licht, ich sehe ungefähr auf die nächsten 100 Meter, was da auf mich zukommt, auch in der Nacht, sage ich jetzt einmal. Wie kann ich mir das im Gelände vorstellen? Wenn da auf einmal eine Kurven kommt oder
naja, eine
Mulde, bin ich dann weg?
Oder? Man versucht sich ja mit den Nachtsichtmitteln, die wir haben, die hat der Fahrer und genauso auch der Kommandant, ja, Ladeschützen teilweise auch, dass man sich halt im Stockfinstern schon halbwegs sicher von A nach B, sage ich jetzt mal, bewegt. Natürlich passiert das hier und da mal, dass man sagt, jetzt habe ich irgendwo ein Loch übersehen oder irgendwas, was jetzt ein bisschen unvorhergesehen ist, muss man nicht festhalten. Ja. Aber es ist jetzt nichts, es ist nicht so, dass man sagt, man erkennt keine Schlucht mehr oder was, wenn man da hinfährt. Wie gesagt, das Fahrzeug ist noch kampftauglich, das ist schon hilfreich. Und wird auch nach der Nutzungsverlängerung viel, viel besser noch. Genau.
Also aber die Nutzungsverlängerung ist schon öfter gehört, aber in der Nacht, Roland, wie arbeitest denn du dann? Arbeitest du auch mit Nachtsichtgeräten oder im Panzer? Weil noch ist es ja größtenteils mechanisch da drinnen. Oder weißt du, wo jeder Knopf sitzt?
Also da muss man jetzt ein bisschen unterscheiden zwischen den Technikern bei der Truppe, dem Waffenmeister vor Ort, der eigentlich nur die Diagnose und die Fehlerfeststellung macht und eine Gefäßschadeninstandsetzung macht, der macht es dann eh im zurückgezogenen Bereich, wo er schon dementsprechende Maßnahmen getroffen hat, dass er nicht gleich erkannt wird. Ich selber als Systemingenieur bin in einer ortsfesten Anlage, zu mir werden dann die Schadgeräte dann schlussendlich hertransportiert. Wir haben aber auch in solchen Fällen Maßnahmen, die wir dann setzen können, dass wir auch bei Dunkelheit dann unsere Fahrzeuge reparieren, die schon, ja. Aber ansonsten, was macht da so ein Techniker vor Ort? Naja, er hilft dir nur mit Taschenlampe und macht die ersten Besichtigungen im Kampfraum drin. Eventuell ein paar Kleinigkeiten am Motorraum, aber das ist dann auch schon mit Lichttarnung zu machen. Und
also wir haben verraten, ja. Das sind auch spannende Einblicke und ich glaube, man sieht da relativ viel an Bildern, gerade was auch Kampfpanzer betreffen, aus der Ukraine, aus dem Ukraine-Krieg. Und da die Frage an den Kommandanten, hat sich da irgendwie auch herauskristallisiert, dass es Kampfpanzer heutzutage sehr wohl noch braucht? Oder welche Lehren hat man da ein bisschen daraus ziehen können aus diesem Ukraine-Krieg?
Ja, wenn man sieht, wie gern Kampfpanzer bekämpft werden, von beiden Seiten, dann sieht man, dass Kampfpanzer wichtig sind. Weil wenn sie nicht wichtig waren, dann würde ich nicht drauf schießen, weil dann wären sie ja keine Gefahr für mich. Also Kampfpanzer stellen eine eklatante Gefahr dar, sind natürlich eine Flachfeuerunterstützungswaffe, die auf 2, 3, 4 Kilometer wirken kann. Teilweise haben die Ukrainer und auch die Russen, die setzen sich die Kampfpanzer praktisch als mittlere Reichweite Stellfeuerunterstützung ein und schießen fast in der oberen Mittelgruppe. Und die Beweglichkeit, der Panzerschutz und die Feuerkraft machen den Kampfpanzer natürlich zu einer gefährlichen Waffe. Und auch wenn er gern bekämpft wird, zeigt das nur die Wichtigkeit dieses Panzers, weil wenn ich praktisch den gegnerischen Panzer nicht rausnehme, dann wirkt der Panzer auf mich und das ist für mich nachteilig. Natürlich, die Panzer bei Lenkwaffen werden besser, Drohnengeschichten brauchen wir nicht sprechen, aber gerade bei den Drohnen bin ich immer sehr vorsichtig. Also wir wissen, dass die Ukraine nicht mehr als 30% Trefferquote hat, dass die Drohnenpiloten ganz, ganz gefährdet sind und dass natürlich wir die Videos sehen, die beide Seiten uns zeigen wollen. Also die erfolgreich sind. Die vielen, vielen Videos, die nicht erfolgreich sind, die sehen wir ja nicht. Deswegen müssen wir da ein bisschen aufpassen immer. Also ich bin nicht wieder sicher nicht kleinerin die Gefahr oder die Bedeutung der Drohne für die neue Gefechtstechnik, Taktik. Aber diese Revolution, die sich abgezeichnet hat im Armenien-Aserbaidschan-Konflikt, deutet doch mehr auf eine Evolution hin, dass es ein neues Mittel gibt, das aber nach alten Maßstäben eingesetzt wird, weil es halt trotzdem immer noch den Menschen braucht, weil es die Funkverbindung braucht, etc. etc. Also ja, neue Gefahr, macht uns das Leben nicht einfacher, aber allein daran, wie gern man Kampfpanzer bekämpft, sichtbar, dass wenn ich ihn nicht bekämpfe, dann habe ich ein Problem. Und deswegen ist ein Kampfpanzer immer etwas, was ich brauche in der Toolbox, im Werkzeugkistel, dass ich den ausspielen kann, wenn ich brauche.
Also wir haben schon über die Gefahr beim Kampfpanzer jetzt gesprochen, aber da blickt zu Matthias rüber. Wie sicher fühlt man sich eigentlich in einem Kampfpanzer?
Ja, ich habe da oft gemischte Gefühle. Ja. Man fühlt sich schon sicher drinnen, wenn man fährt, weil das einfach groß und schwer und viel Panzerung und so weiter hat. Wenn man dann natürlich solche Sachen sieht, ja, dass da Drohnen oben in die Luken reinfliegen und da ist sie, ja, das ist schwierig zu sagen, ja. Also man weiß, wenn man da drinnen sitzt, man sitzt halt da drinnen und wenn es halt schnell geht, dann geht es halt schnell. Das ist schon was, wo man ehrlich sagen muss, mit dem muss man rechnen. Ja, Geschmackssache, hätte ich gesagt.
Hast du einmal irgendwo so eine kritische Situation miterlebt, wo du sagst, boah, da wäre jetzt lieber draußen gewesen als drinnen im Kampfpanzer?
Nein, das ist mir immer nicht passiert. Ja.
Sehr gut. Einmal würde ich noch gerne in Richtung Schulungen auch gehen. Jetzt wissen wir, Kampfpanzer werden modernisiert, modifiziert, aber wie häufig muss man trainieren, dass man wirklich sattelfest ist sozusagen am Kampfpanzer? Wie oft trainiert ihr da?
Naja, wir haben unsere jährlichen Abläufe sehr wohl, die was wir durchführen, damit wir einfach auf Stand bleiben. Ja. Es ist natürlich einmal mehr und einmal weniger, es ist sehr vorhin schon erwähnt worden. Wir haben natürlich viel Grundbediener, wir haben viele andere Dinge, was wir zu tun haben, wo man jetzt sagen muss, man kann da nicht immer drauf sitzen, jetzt ist die Nutzungsverleihung, es sind viele Fahrzeugwecker. Da verschiebt sich halt ein wenig die Aufgabe im Momentanen. Ja. Aber man versucht sich schon selbst immer wieder mit gewissen Dingen zu konfrontieren, dass man einfach das nicht verlernt. Ja. Wenn man mal drauf gesessen ist und das einmal ordentlich gelernt hat, ich sage, das ist Viralfahren, das verlernt man nicht. Sicher muss man mal vielleicht schauen, wo sind jetzt die Schalter nochmal genau oder was, wenn man länger nicht drauf gesessen ist. Aber ich glaube, dass es bei uns ganz gut handgehabt wird, sodass jeder seine Arbeit machen kann, weiß, wo er was machen sollte. das Kader auf alle Positionen immer wieder mal tätig ist, nicht nur als Kommandanten. Ich glaube, dass das wichtig ist und das funktioniert eigentlich ganz gut.
Roland, wie ist es bei dir?
Bei uns ist es so, für die Turm- und Wannentechniker gibt es Ausbildungskurse, die sind mehrere Wochen, Monate lang. Die durchläuft natürlich jeder Techniker, sei es jetzt die Techniker bei der Truppe oder die bei der Basisinstandsetzung, egal welche. Aber das beste Training ist die Fehlersuche, die Echtzeit-Fehlersuche, wenn ein Schadfahrzeug reinkommt und keiner weiß, warum der Schaden drauf ist oder welcher Schaden das ist. Das Suchen dieser Fehler, das ist schon Training genug und das hält die Leute auch fit dabei.
Und was macht der Kommandant, dass er am Zahn der Zeit bleibt?
Zu selten am Echtpanzer fahren, das muss ich zugeben, aber wir haben ja schon, wie angesprochen, wir haben ja Simulationssysteme auch hier vor Ort, wir haben die Ausbildungsanlage Turm, wir haben den Schießsimulator, wo ich sehr viele Tätigkeiten immer wieder wiederholen kann. Wir fahren nach 12 Achsen, haben dort weitere Möglichkeiten des Trainings in der Schweiz, in Thun, auf einem Simulator, der ebenfalls ein Leopard-Simulator ist. Also mit diesen Simulationssystemen kann ich mich sehr gut drüber halten und ansonsten halt, wenn es passt, schnappe ich mir halt zum Beispiel Matthias und so gesagt, jetzt fahren wir einen Tag außer am Übungsplatz und wenn das noch der Übungsplatz hier in Wels ist, wo wir einfach Dinge wieder tun.
Also wenn ich da einwerfen darf, unser Herr Oberst ist wirklich einer, der was immer sein Fahrzeug mitkommen will, wenn es irgendwie geht. Ich habe das oft genug hergekriegt, wir haben das oft genutzt, also das ist nicht gelogen, das versucht er wirklich sehr, sehr oft. Die schätzen auch viel bei uns, dass er sich da nicht abseit, sage ich jetzt einmal, sondern da wirklich auch, das stimmt schon.
Also auch für die Zuhörer daheim, es freut mich gerade wirklich, dass da drei Persönlichkeiten an diesem Tisch sitzen, die wirklich für ihre Arbeit brennen und auch ein Strahlen jetzt im Gesicht haben. Damit würde ich auch sagen, ich lasse euch gerne weiterarbeiten. Ich bedanke mich für die spannenden Einblicke, kann die Zuhörer nur dazu einladen, bei der nächsten Gelegenheit, beim Tag der offenen Tür, Nationalfeiertag, wo auch immer, sich ein Herz zu fassen, den Kampfpanzer mal zu besichtigen, vielleicht auch hineinzuschauen, hineinzukraxeln. Und ich freue mich generell, wenn wir uns das nächste Mal wieder hier beim Podcast hören und wenn auch ihr wieder herhört.
Das war Hergehört, der Bundeswehr-Podcast. Weitere Infos findet ihr in den Shownotes.